Ich möchte heute aus Jeremia 29 predigen, die Verse 1 und 4 bis 14. Und zu dem Thema Zuversicht trotz widriger Lebensumstände. Ihr könnt den Text auf dem Sonntagsbrief auch nachlesen. Und ich werde ihn jetzt aus der Hoffnung für alle nochmal lesen, dann haben wir noch eine weitere Übersetzung. Der Prophet Jeremia schickte einen Brief von Jerusalem nach Babylon an die Ältesten der Gemeinde, die noch übrig geblieben waren, an die Priester, die Propheten und alle anderen, die Nebukadnezar dorthin verschleppt hatte. Der Gott Israels, der Herr der Welt, sagt zu allen, die er aus Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ: Baut Häuser und richtet euch darin ein. Legt euch Gärten an, denn ihr werdet noch lange genug dort bleiben, um zu essen, was darin wächst. Heiratet und zeugt Kinder. Verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll zunehmen und nicht abnehmen. Seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut. Der Gott Israels, der Herr der Welt, hat gesagt: Lasst euch nicht täuschen von den Propheten und Wahrsagern, die unter euch sind. Verlasst euch nicht auf ihre Träume, die das für euch träumen, was ihr euch wünscht. Sie behaupten, in meinem Auftrag zu reden, aber sie lügen euch an. Ich habe sie nicht gesandt. Ich sage euch, das babylonische Reich besteht noch 70 Jahre. Erst wenn die vorüber sind, werde ich euch helfen. Dann werde ich mein Versprechen erfüllen und euch heimführen. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Ich, der Herr, sage es. Ihr müsst euch mir zuwenden und zu mir um Hilfe rufen. Dann werde ich euch erhören. Ihr müsst mich mit ganzem Herzen suchen. Dann lasse ich mich von euch finden. Ich wende euer Schicksal und sammle euch aus allen Völkern und Ländern, wohin ich euch versprengt habe. Ich bringe euch an den Ort zurück, von dem ich euch weggeführt habe. Ich, der Herr, sage es. Vater im Himmel, wir möchten dich bitten, dass du jetzt unsere Herzen und Ohren öffnest für das, was du durch deinen Geist zu uns sprechen möchtest. Amen. Liebe Gemeinde in Puchheim, wie können wir Christen heute zuversichtlich in die Zukunft blicken, auch wenn die Lebensumstände alles andere als erfreulich sind? Wie kann es euch als Einzelne hier in der Gemeinde Puchheim gelingen, zuversichtlich in das Jahr 2019 zu blicken, obwohl die Situation, in die ihr steht, vielleicht alles andere als positiv zu nennen ist? Gottes Zusage an das Volk Israel in dieser damals ausweglosen Situation im fremden Babylon lautet: Ich habe Pläne des Heils und nicht des Unheils für euch, denn ich will euch eine Zukunft und Hoffnung geben. Was für eine steile Aussage, was für eine Herausforderung an den Glauben und das Vertrauen eines Gottesvolkes, dessen Hoffnungen alle im Winde verweht waren, dessen Perspektive für die Zukunft vielleicht gerade mal so weit reichte, einfach nur irgendwie zu überleben. Manche von ihnen vielleicht noch nicht mal das. Manche vegetierten vielleicht nur noch dahin in einem fremden Land und wünschten, dieses Leben ginge bald zu Ende. Ein Leben in der Fremde, in die sie verschleppt worden waren und wo sie gegen ihren Willen festgehalten wurden. Ja, obwohl an sich offiziell Religionsfreiheit propagiert wurde, war die Ausübung ihres jüdischen Glaubens nur mit Einschränkungen möglich. Und so langsam verschwand auch ihre Hoffnung, dass Gott helfen würde. Und in diese ausweglose Situation hinein meldet sich Gott persönlich zu Wort. Er ist ein Gott, der seine Kinder sieht und der sie nicht vergisst, damals wie auch heute. Und er spricht zu ihnen hier durch den Propheten Jeremia. Wegen der räumlichen Entfernung wird dazu ein Brief genutzt. Nebenbei mal gefragt, wer von euch schreibt denn heute noch so persönliche Briefe? Vor einigen Jahren fand ich beim Ausräumen meiner elterlichen Wohnung alte Briefe von mir. Ich hatte sie mit Mitte 20 geschrieben, während eines mehrjährigen Auslandsaufenthaltes. Und dazu kamen dann auch noch ein paar Briefe, die ich während dieser Zeit erhalten hatte. So ein Brief ist schon etwas Besonderes, wenn man den in Händen hält. Da hat sich jemand hingesetzt, hat sich Zeit genommen, um zu beschreiben, was man erlebt hat in den letzten Monaten. Lebenserfahrungen in komprimierter Form werden da geteilt. Oder es wird einfach Einblick gewährt in das eigene Leben und Denken. Oder mancher Brief vermittelt auch Hoffnung, Rat, Perspektiven. Ich denke, heute werden selten noch solche ausführlichen Briefe geschrieben. Dafür gibt es aber eine Menge WhatsApp-Nachrichten, Twitter-Meldungen, SMS und so weiter. Und wollte man sich heute so ein Bild machen, was in einem mehrmonatigen Zeitraum passiert ist, wie es jemand ergangen ist, müsste man vielleicht 500 bis mehrere tausend WhatsApp-Nachrichten lesen, um mal so einen komprimierten Eindruck bekommen, den man früher vielleicht in einem Brief beschrieben hat. Und die heute 20-Jährigen werden vielleicht nicht mehr alte Briefstapel finden, aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht durchforsten sie alte Datenträger, um gespeicherte Textnachrichten aus alten Zeiten zu lesen. Wer weiß. Zu den Zeiten, in denen dieser Bibeltext geschrieben ist, da gab es nur Briefnachrichten auf eingerolltem Papier, vielleicht auch auf Papyrus. Und diese mussten für einen sehr langen Zeitraum ausreichen, bis dann wieder nach geraumer Zeit ein neuer Brief als Schriftstück ankam. Und deshalb hatte so ein empfangener Brief damals auch eine ganz besondere Bedeutung. Um das nachvollziehen zu können, lasst uns jetzt einfach mal zurückblicken auf die Situation, in der dieser Brief geschrieben wurde. Im Jahr 597 vor Christus eroberte der große babylonische Herrscher Nebukadnezar Jerusalem. Die Stadt wurde zerstört und geplündert und wir alle können uns vorstellen, welches Entsetzen und wie viel Gewalt und menschliches Leid das bedeutet. Wir brauchen heute ja nur die Konfliktherde in Syrien oder Afghanistan zu bedenken. Und schon tauchen auch bei uns solche Fernsehbilder auf von zerstörten Städten und heimatlosen Menschen. Nebukadnezar war damals ein sehr geschickter Plan gelungen. Nach der Eroberung zwang er das gesamte Königshaus, die Oberschicht sowie alle Gelehrten und Handwerker nach Babylon zu gehen. Und Hintergedanke von ihm war, dass diese Menschen, diese Gebildeten und Fachkräfte nun weit weg sind und nicht mithelfen können, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Und so sollte langfristig verhindert werden, dass sich der Staat Juda und die Stadt Jerusalem schnell wieder erholt und eine neue Bedrohung für das Reich der Babylonier entstand. Das sollte auf jeden Fall ausgeschlossen werden. Und nun haben wir diese Situation. Nun sitzen sie in Babylon fest, diese Weggeführten, während der Prophet Jeremia mit einem kleinen Rest in Jerusalem, im zerstörten Jerusalem verbleibt. Und diese nach Babylon Verbannten sind untröstlich, wie in so einer Schockstarre. Und viele von ihnen, würden wir heute sagen, waren sicher traumatisiert. Sie haben keine Perspektive mehr für ihr Leben und wissen keinen Ausweg aus dieser Lage. Und wahrscheinlich brauchen sie ihre ganze Lebensenergie, um dieses Entsetzliche, das ihnen widerfahren ist, erstmal zu verarbeiten. Vielleicht taucht auch eine Sehnsucht auf in ihrem Innern, nach Jerusalem, nach der Heimat, nach früher. Und in dieser Situation kann man sich lebhaft vorstellen, wie eine Nachricht plötzlich die Runde macht. Jeremia hat einen Brief geschrieben. Der Prophet hat sich gemeldet. Gott hat uns doch nicht vergessen. Es gibt Nachrichten aus der Heimat. Und der Brief Jeremias soll ihnen nun eine neue Sichtweise geben. Er sagt, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter mit Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Ihr sollt euch dort vermehren und nicht vermindern. Und bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn ihr's wohl geht, so geht's auch euch wohl. Und Gott sagt weiter, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken für euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen und will eure Gefangenschaft wenden und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Was bedeutet das für die Verbannten damals in Babylon? Und was hat das mit uns heute zu tun? Ich möchte das mal anhand von drei Punkten aufzeigen. Der erste ist, Gott ist dennoch bei uns. Gott ist dennoch bei uns. Angesichts solcher Vertreibung haben sich die Verbannten sicherlich auch gefragt, wie kann Gott so etwas zulassen? Wo sollen wir ihn denn jetzt noch anbeten, wenn der Tempel zerstört ist? Und machen wir uns das einmal klar, dass für das jüdische Volk das damals eine besondere Schwierigkeit darstellte. Zunächst beim Auszug aus Ägypten glaubten sie, Gott sei bei ihnen, wenn die Bundeslade vor ihnen hergetragen wurde. Und dann, als sie in Israel angekommen waren, glaubten sie, nur im Tempel können sie Gott anbeten, ihn nur dort suchen und ihm begegnen. Und jetzt haben sie noch eine Lektion zu lernen, nämlich, dass Gott auch in der Fremde bei ihnen ist. Auch ohne Tempel, auch ohne die Kultgegenstände, die damals im religiösen Leben wichtig waren. Eine Tatsache, die uns wahrscheinlich eher normal erscheint. Aber das war eine Lektion, die sie damals lernen mussten. Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, so sagt Gott, so erhöre ich euch. Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, lasse ich mich von euch finden. Und das gilt überall, auch in Babylon, auch in der Fremde. Ja, Gottes Nähe suchen und finden klappt auch außerhalb vom Tempel. Nicht das Gebäude oder der Ort ist wichtig, sondern das aufrichtige Suchen nach Gott. Dann lässt er sich finden. Und das gilt ja für uns ganz genauso. Wenn ein Mensch von ganzem Herzen nach Gott sucht, nach Gott fragt, dann lässt er sich finden, egal wo das ist. Auch Christen und Christinnen haben das immer wieder in Anbetracht von dramatischen Ereignissen gefragt. Wo warst du, Gott, als wir im Krieg fliehen mussten und unser Zuhause für immer verloren haben? Wieso hast du nichts dagegen getan, als mein Kind, mein Mann, meine Frau viel zu früh starb? Wer krank ist, fragt, wie lange bin ich noch außer Gefecht gesetzt? Wieso tust du nichts, Gott, damit mein Leben wieder normal läuft? Auch wenn wir die detaillierten Antworten auf diese Fragen oft nicht kennen, bleibt doch eines ganz gewiss. Gott selbst begleitet uns sogar im tiefsten Leid. Er ist bei uns in allen enttäuschenden Lebensumständen und sogar in Katastrophen. Gott will nicht unser Leid, aber wir leben in einer unerlösten Welt, in der Leid vorkommt Und das betrifft uns Christen genauso wie andere. Und mittendrin weicht aber Gott nicht von unserer Seite. Er hat versprochen, auf unser Gebet zu hören, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen. Dann lässt er sich auch da finden, mitten im Leid. So wie es auch im Matthäus-Evangelium verheißen wird, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wozu fordert uns dieser Brief noch auf? Was sagt er noch aus? Das ist mein zweiter Punkt. Findet Frieden in der Fremde und lasst euch nicht durch falsche Propheten in die Irre führen. Gott, beziehungsweise Jeremia als sein Prophet, mutet den Menschen in der Fremde einiges zu. Nein, so schnell kommt ihr nicht zurück, lautet seine Aussage. 70 Jahre wird das Exil mindestens noch dauern. Erst eure Kinder oder Enkel werden es erleben, ihr auf jeden Fall nicht mehr. Das sind harte Worte. Wie kann sich so etwas bei uns heute anhören? Ja, wie kann das bei uns sich anhören? Es kann heißen, dass eine Krankheit länger dauert, dass man vielleicht damit leben muss. Natürlich heilt Gott und tut Wunder, aber es liegt bei ihm, ob er es tut oder nicht. Und manchmal legt er auch eine Last auf Menschen, die sie länger tragen müssen. Oder es kann heißen, der Verlust deines Partners wird dir noch lange zu schaffen machen. So schnell wird es nicht überwunden sein. Oder es lässt sich keine Arbeit mehr finden in deinem Alter. Es kann noch lange dauern, bis Frieden einkehrt in deiner Familie, in deinem Umfeld. Ja, manche Durststrecke dauert länger als erwartet. Ja, auch bei Christen gibt es solche Lebensprobleme, die sich nicht ganz schnell und einfach in Luft auflösen, nur weil Menschen an Christus glauben oder besonders geistlich geprägt sind. Und ich denke, es ist Zeit, auch diese Realität zu akzeptieren. Damals wie heute gibt es falsche Propheten, die den Menschen einreden, alles wird ganz schnell wieder gut. Bald ist euer Exil zu Ende. Das wollen die Menschen gerne hören, aber das ist hier gar nicht die Realität. Im Gegenteil, richtet euch ein an dem Ort, wird ihnen gesagt, in Babylon, an dem Ort, an dem ihr jetzt seid. Das rät Jeremia ihnen. Lebt und akzeptiert diese Gegenwart. Die Menschen sollen sich einrichten und dort leben, wo sie jetzt sind. Sie sollen sich für Frieden in der Stadt einsetzen und für sie beten. Sie sollen nicht nur immer auf dem Sprung sein, nicht so leben, als wären sie gar nicht hier in Babylon, sondern gedanklich ganz woanders, in Jerusalem oder sonst wo, in einer Traumwelt. Nein, hier in der Fremde sollen sie ein Zuhause finden, Häuser bauen, Familien gründen, Gärten anlegen und deren Früchte genießen. Das ist Seelsorge ganz praktisch. Schritte aufzeigen, die helfen können, um endlich Frieden zu finden mit dem eigenen Schicksal. Richtet euch ein, auch wenn es nicht ideal ist. Schafft euch ein Zuhause, damit ihr Frieden findet und nicht permanent mit eurem Schicksal hadert. Wie sieht das bei uns aus? Kennen wir auch solche Lebensumstände? Lebensumstände, mit denen wir unzufrieden sind und uns einfach nicht damit abfinden wollen. Situationen, in denen wir immer nur auf alte Zeiten zurückblicken, immer nur zurück wollen, nur die alten Gegebenheiten wiederherstellen wollen. Wo wir unsere Gedanken rückwärts richten und dadurch auch das Gute verpassen, das die Gegenwart uns bietet. Dadurch werden oft die Augen verschlossen für das Gute im aktuellen Leben. Das wird gar nicht mehr gesehen. Vielleicht haben wir auch ganz andere Vorstellungen, wie Lösungen aussehen und wann sie eintreffen, als Gott sie hat. Lebt in der Gegenwart. Das wird uns durch diesen Text hier zugerufen. Nutzt die Chancen im Hier und Heute, anstatt zu verzweifeln oder zu zweifeln und mit befremdlichen Lebensumständen zu hadern. Es ist Zeit, den Blick abzuwenden von den negativen Aspekten, um die eure Gedanken ständig kreisen. Seht doch auf das, was gut ist in eurem aktuellen Leben. Und noch etwas wird den Menschen aufgetragen. Sie sollen sich für das Wohl ihrer neuen Umgebung mitverantwortlich fühlen. Suche der Stadt Bestes, so übersetzt es Luther hier. Und das, obwohl die Stadt gar nicht ihre Heimat ist, sondern die Heimat derer, die sie hier gewaltsam verschleppt haben. Und ich denke, das ist durchaus auch politisch zu verstehen. Auch wir Christen heute sind aufgefordert, mitzudenken in Politik und Bildung und unsere Verantwortung als Bürger wahrzunehmen. Und ich habe mich gefreut, als ich eben hörte, dass ihr auch eine Sammlung an bedürftige Familien in Puchheim gespendet habt. Ich denke, da habt ihr auch schon so einen Aspekt wahrgenommen, Verantwortung zu übernehmen. Und vor allen Dingen beten Menschen, die Gott kennen, für Stadt und Land, in denen sie leben und für alle, die darin Verantwortung tragen. Das ist Gottes Ziel, dass dadurch Friede entsteht. Hier steht im Urtext das Wort Shalom. Und Shalom ist noch ein bisschen umfassender als das deutsche Wort Friede. Sucht das, was der Stadt und seinen Menschen zum Frieden, zum Wohlergehen, zum Heil dient. Dann wird es euch wohlergehen, dann werdet auch ihr Frieden finden. Dieser Shalom, Frieden, Wohlergehen, Heil, das sollen wir als Christen suchen und in unsere Umgebung hineintragen durch Gottes Hilfe. Und der dritte Punkt heißt: Gott will uns Zukunft und Hoffnung geben. Gott will uns Zukunft und Hoffnung geben. Einerseits fordert Jeremia die Menschen auf, im Exil dort richtig und bewusst in der Gegenwart zu leben. Aber andererseits bekommen sie auch eine Zukunftsperspektive vermittelt. Und die klingt eher ein bisschen anders. Die lautet eher so: Verliert das Ziel nicht aus den Augen. Ihr alle habt noch eine andere Bestimmung, eine größere Hoffnung, als zu bauen, zu pflanzen, euren Alltag zu gestalten. Eine Bestimmung, die Gott euch gibt, und bewahrt euch die Sehnsucht danach. Ja, es gibt eine Zukunft und eine Hoffnung im Herzen, die nur Gott selber uns geben kann. Das sind seine Pläne, die guten Gedanken, die er für uns bereithält. Und wenn wir unser Herz, unser Inneres öffnen für das, was er uns geben möchte, für seine Hoffnung, dass er da hineinwirken kann in unser Inneres, dann können wir das auch weitertragen und hinausbringen in unsere Umgebung. Mit dieser Hoffnung im Herzen können wir dann auch hinschauen auf das Leid und doch ermutigt bleiben, dass sich etwas ändern kann. Vielleicht auch, dass wir selbst etwas ändern können oder dass Gott etwas verändert. Und diese Zukunftsperspektive, diese Hoffnung trägt uns, bis eines Tages Gott alle Tränen abwischen wird und Not, Leid und Geschrei und der Tod ein Ende haben wird. Vertrauen wir ihm doch ganz neu und suchen wir so seine Nähe. Und wie auch immer deine eigenen Gedanken aussehen über dich selber, über deinen Lebensweg, über deine Schicksalsschläge oder Entwicklungen, Gott, der Herr, spricht auch zu dir, denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über dich habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, dass ich dir Zukunft und Hoffnung gebe. Amen.